So it's the Samaritan Pentateuch. When you open a modern edition of the Hebrew Bible, right from the beginning, where you encounter the presence of the Samaritan Pentateuch. The first word of Genesis, Bereshit, is paralleled in the critical apparatus by a testimony taken from the Samaritan Pentateuch Barashet. Whether this piece of evidence was correctly understood by the editors or not is a subject to be treated separately. The interesting issue is the very existence of a Hebrew text containing the same Pentateuch which dominates Jewish spiritual life, yet different in many respects. Not an ancient translation in Greek or Latin or even Syriac, which might represent a forlage varying from the text known to us since time immemorial, but a parallel Hebrew text originating in a distant past with its own particularities. Moreover, it is a Hebrew Pentateuch with a visible non-Jewish orientation. Even the Qumran fragments of the Pentateuch do not claim such a non-Jewish origin.
Beim Öffnen der modernen Ausgaben der hebräischen Bibel bemerken wir gleich zu Beginn das Vorhandensein des samaritanischen Pentateuchs. Das erste Wort des Buches Genesis zum Beispiel, Bereshit, wird im kritischen Apparat der Lesart Barashit aus dem samaritanischen Pentateuch gegenübergestellt. Ob dieser Beleg von den Herausgebern richtig verstanden wurde oder nicht, ist eine gesondert zu behandelnde Frage. Das interessante Problem ist die Existenz eines hebräischen Textes, der denselben hebräischen Text enthält, der das jüdisch-geistliche Leben dominiert, jedoch unterschiedlich ist in vielerlei Hinsicht. Nicht eine alte Übersetzung in Griechisch, Lateinisch oder gar Altsyrisch, die möglicherweise eine Vorlage widerspiegelt, die von dem uns seit uralten Zeiten bekannten Text abweicht, sondern ein paralleler hebräischer Text, der vor langer Zeit entstand, mit seinen eigenen Besonderheiten. Des Weiteren ist es ein hebräischer Pentateuch mit einer offensichtlich nicht-jüdischen Orientierung. Sogar die Qumran-Fragmente des Pentateuchs beanspruchen nicht einen solchen nicht-jüdischen Ursprung.
The Samaritan Pentateuch was already known to the Church Fathers. The oldest is probably Origen, the second to the third century, who refers to it many times in his writings, and his contemporary Jewish rabbis who combat vehemently the Samaritan Pentateuch particular readings. In the fourth century, Eusebius of Caesarea, Jerome, Procopius of Gaza, and others discuss an ancient script and its readings. Somehow, mention to the Samaritan Pentateuch disappeared from the medieval Christian literature after the 8th century, Sincelus reference to its antiquity as compared with the Jewish version, no longer.
Der samaritanische Pentateuch war bereits den Kirchenvätern bekannt. Der älteste ist vermutlich Origenes aus dem 2. bis 3. Jahrhundert nach Christus, der sich oft darauf in seinen Schriften bezieht, und seine zeitgenössischen jüdischen Rabbinen, die bestimmte samaritanische Lesarten vehement bekämpfen. Im 4. Jahrhundert nach Christus diskutierten Eusebius von Caesarea, Hieronymus und Procopius von Gaza und andere seine alte Schrift und seine Lesarten. Irgendwie verschwinden Erwähnungen des samaritanischen Pentateuchs aus der mittelalterlichen christlichen Literatur nach dem 8. Jahrhundert, nach einem Hinweis von Georg Synkellus auf sein Alter im Vergleich mit der jüdischen Version.
The Samaritan Pentateuch was forgotten for more than seven centuries when Guillaume Postel, an emissary at the French embassy in Istanbul, met some Samaritans there who showed him a Pentateuch manuscript kept in their synagogue. At his return to France, he told Joseph Scaliger, who expressed to Achille de Harlay de Sancy, the French ambassador in Istanbul, his desire to acquire a manuscript. De Harlay de Sancy appointed the Italian traveler Pietro della Valle to his mission and later purchased one in Damascus for the ambassador, who finally donated the manuscript to the Oratory in Paris. Jean Morin was appointed to its publication within the Polyglot of Paris. Morin, who formerly published the text of the Septuagint and declared it superior to the Masoretic text, now set forth the superiority of the Samaritan Pentateuch as compared with the Masoretic text, being close to the Septuagint in many respects. Some decades later, the Samaritan Pentateuch was republished in the London Polyglot in 1655 to 1657 under the supervision of Brian Walton.
Der samaritanische Pentateuch wurde für mehr als sieben Jahrhunderte vergessen, als Guillaume Postel, ein Abgesandter der französischen Botschaft in Istanbul, dort einige Samaritaner traf, die ihm eine Pentateuch-Handschrift zeigten, welche in ihrer Synagoge aufbewahrt wurde. Bei seiner Rückkehr nach Frankreich berichtete er es Joseph Scaliger, der von Achille de Harlay de Sancy, dem französischen Botschafter in Istanbul, den Wunsch äußerte, die Handschrift zu erwerben. De Harlay de Sancy berief den italienischen Reisenden Pietro della Valle für diese Mission. Und der Letztere erwarb eine in Damaskus für den Botschafter, der die Handschrift schließlich dem Oratorium in Paris spendete. Jean Morin wurde mit seiner Veröffentlichung in der Pariser Polyglotte beauftragt. Morin, der zuvor den Text der Septuaginta veröffentlicht hatte und ihn als dem masoretischen Text überlegen erklärte, stellte jetzt die Überlegenheit des samaritanischen Pentateuchs im Vergleich zum masoretischen Text fest, da er der Septuaginta in vielerlei Hinsicht nahestand. Einige Jahrzehnte später wurde der samaritanische Pentateuch nochmals in der Londoner Polyglotte 1655 bis 1657 unter der Aufsicht von Brian Walton veröffentlicht.
At this point, an argument regarding the value of the Samaritan Pentateuch erupted between Catholic and Protestant scholars. The Protestants, under the slogan Sola Scriptura, aspired to find answers to questions of belief and religion in the Holy Scripture alone, without papal verdict. The Catholic Church found in the very existence of the Samaritan Pentateuch support for their claim that the authority to interpret the Holy Scripture is reserved to the Pope alone, since Scripture has many faces and there is no self-evident source. As far as textual superiority is concerned, Morin's assessment was harshly criticized by several contemporary scholars, the most popular being J.H. Hottinger.
Zu diesem Zeitpunkt entfachte ein Streit über den Wert des samaritanischen Pentateuchs zwischen den katholischen und evangelischen Gelehrten. Die Protestanten versuchten nach dem Motto Sola Scriptura Antworten zu Fragen des Glaubens und der Religion allein in der Heiligen Schrift ohne päpstliches Urteil zu finden. Die Katholiken fanden in der Existenz des samaritanischen Pentateuchs Rückhalt für ihre Behauptung, dass die Autorität, die Heilige Schrift auszulegen, allein dem Papst vorbehalten ist, da die Schrift viele Gesichter hat und es keine offensichtliche Quelle gibt. Was die textliche Überlegenheit angeht, wurde Morins Bewertung von mehreren zeitgenössischen Forschern scharf kritisiert. Am berühmtesten war J.H. Hottingers Exercitationes.
To be sure, the Samaritan Pentateuch, common readings with the Septuagint against the Masoretic text, are infinitely less weighted than its common readings with the Masoretic text against the Septuagint.
Um sicher zu sein, die gemeinsamen Lesarten des samaritanischen Pentateuchs mit der Septuaginta gegen den masoretischen Text werden unendlich geringer eingestuft als seine gemeinsamen Lesarten mit dem masoretischen Text gegen die Septuaginta.
For many years the dispute has been reduced to silence by the work of Wilhelm Gesenius. De Pentateuchi Samaritani origine indole et autoritate commentatio philologico critica, 1815. In his brilliant study, he pondered the peculiar readings of the Samaritan Pentateuch and divided them into 8 categories, which led him to the conclusion that the Samaritan Pentateuch is a popular version adjusted to the beliefs of the community, as well as improved linguistically and stylistically. By that, Gesenius meant the emphasis the Samaritan Pentateuch puts on the centrality of Mount Gerizim as the holy place, on one hand, and the removal of obsolete or what was considered improper expression on the other.
Für viele Jahre wurde die Auseinandersetzung zum Schweigen gebracht durch das Werk von Wilhelm Gesenius, De Pentateuchi Samaritani Origine Indole e Autoritate, Commentatio Philologico Critica, 1815. In seiner brillanten Studie erwog er die besonderen Lesarten des samaritanischen Pentateuchs und unterteilte sie in 8 Kategorien, die ihn zur Schlussfolgerung führten, dass der samaritanische Pentateuch eine volkstümliche Version ist, die dem Glauben einer Gemeinschaft angepasst, als auch sprachlich und stilistisch verbessert wurde. Damit meinte Gesenius einerseits die Betonung, die der samaritanische Pentateuch auf die Zentralität des Berges Gerizim als einen heiligen Ort legt und andererseits die Entfernung von überholten oder für unpassend gehaltenen Ausdrücken.
In his pioneering work, Gesenius paved the way to the modern approach to the Samaritan Pentateuch, which in the final analysis considers it a kind of rewritten Bible. In fact, some common readings of the Samaritan Pentateuch with the Septuagint are here and there confirmed by the several biblical fragments uncovered in the Qumran caves. On the other hand, readings in which the Samaritan Pentateuch is aligned with the Masoretic text as against the Septuagint do also occur among the fragments from the caves of Qumran. All these fragments are dated at the latest to the first century Christian era. This shows clearly that several versions coexisted within Judaism, whether Greek or Hebrew-speaking communities, as well as within the Samaritan context. To the extent that many scholars assume the existing of a proto-Samaritan text, that is, a Jewish version different in some details from the Masoretic text, which generated the actual Samaiten Pentateuch.
Durch seine Pionierarbeit hatte Gesenius den Weg für einen modernen Zugang zum samaritanischen Pentateuch geebnet, welcher in seiner abschließenden Analyse den samaritanischen Pentateuch als eine Art überarbeitete Bibel ansieht. In der Tat werden einige gemeinsame Lesarten des samaritanischen Pentateuchs mit der Septuaginta hier und dort durch einige biblische Fragmente aus den Qumran-Höhlen bestätigt. Auf der anderen Seite kommen aber auch Lesarten in den Qumran-Höhlen vor, in denen der samaritanische Pentateuch mit dem masoretischen Text gegen die Septuaginta übereinstimmt. All diese Fragmente werden zumindest in das erste Jahrhundert nach Christus datiert. Dies zeigt eindeutig, dass verschiedene Versionen innerhalb des Judentums koexistierten, sei es in griechisch oder hebräisch sprechenden Gemeinschaften oder innerhalb des samaritanischen Kontextes. Daher gehen viele Forscher von einem proto-samaritanischen Text aus, das heißt einer jüdischen Version, die sich in einigen Details vom masoretischen Text unterschied und den eigentlichen samaritanischen Pentateuch erzeugte.
Partly following our predecessors, we may divide the particular readings of the Samaritan Pentateuch into two main categories. One, unintentional variants. Two, intentional variants. Let's start with unintentional variants. The first category consists of the adaptation of ancient, sometimes no longer permissible grammatical forms to the language standard of the times when the Samaritan Pentateuch was stabilized. Let us take as example the Old Hebrew infinitive, which in the Masoretic text merely puts some emphasis on the following verb, with no temporal or any other function in the phrase.
Teilweise infolge unserer Vorgänger können wir die besonderen Lesarten des samaritanischen Pentateuchs in zwei Hauptkategorien unterteilen. Erstens unbeabsichtigte Varianten und zweitens beabsichtigte Varianten. Erstens unbeabsichtigte Varianten. Die erste Kategorie umfasst die Anpassung von alten, manchmal nicht mehr zulässigen grammatischen Formen gegenüber der üblichen Sprache der Zeit, als der samaritanische Pentateuch stabilisiert wurde. Lassen Sie uns als Beispiel den alten hebräischen Infinitiv heranziehen, der im masoretischen Text nur etwas Betonung auf das nachfolgende Verb legt, mit keiner temporalen oder sonst einer Funktion in der Phrase.
Genesis 8:3 tells, Vayashuvu hamayim me'al ha'aretz aloch vashov, which says nothing, perhaps, because the new English translation, the new revised versions, says the waters gradually receded from the earth. They struggle with the phrase with great courage, I must admit, because gradually is not written there. All is that is written is aloch vashov, through and from and through.
Also Genesis 8, Vers 3 sagt, Vayashuvu hamayim me'al ha'aretz haloch vashov. Was bedeutet haloch vashov? Die englischen Übersetzungen mühen sich mit viel Mut um diese Wendung. Die NRSV sagt, the waters gradually receded, also die Wasser gingen nach und nach zurück. Was bedeutet, dass die Anordnung der Worte als eine adverbiale Bestimmung fungiert, die beschreibt, wie das Wasser zurückwich.
That means that the collocation functions as an adverbial, which describes the way the water recessed. the recession being already expressed in Vayashuvu Hamayim.
Also die NRSV-Version fungiert als eine adverbiale Bestimmung, die beschreibt, wie das Wasser zurückwich, obwohl der Rückgang bereits durch Vayashuvu Hamayim ausgedrückt wird.
This is a very fortunate rendering of the spirit of the verse, but it departs from its structure. Luther tried to follow the word order of the original, but he was forced to seek for something intelligible instead of the un-German wording. So he translated, you can read it, und das Gewässer verlief sich von der Erde immer mehr.
Dies ist eine sehr gelungene Wiedergabe der geistlichen Intention des Verses, aber sie weicht von seiner Form ab. Luther versuchte, der Wortstellung des Originaltextes zu folgen, aber war gezwungen, nach etwas Verständlichem anstatt dem undeutschen Wortlaut zu suchen, und so übersetzte er: und das Gewässer verlief sich von der Erde immer mehr.
In the first, you have also the first edition in 1543, which I can't read. I don't know what is immerhin. So, all because of the diametric opposition between the source language and the target language. Actually, one cannot translate the English or German into English or German or any other language this peculiar kind of locutions.
All dies wegen dem diametralen Gegensatz zwischen der Quell- und Zielsprache. Tatsächlich kann man diese besonderen Redeweisen nicht in Englisch oder Deutsch oder in eine andere Sprache übersetzen.
Hebrew itself, in late antiquity, no longer used such expressions. They are completely absent from the Jewish Hebrew rabbinic literature from the Second Temple onwards, as this is the very epoch when the Samaritan Pentateuch was conceived. It was rather natural that they were substituted for finite verbs. Accordingly, the Samaritan Pentateuch has Vayashuvu Hamayim me'al ha'aretz halchu v'shavu, with a perfect instead of the old-fashioned infinitivus absolutus, aloch v'shov. The Samaritans could not change the text completely, like Luther and the other European translations, but they could substitute the unusual for the usual, the simple and regular perfect, and so they did in the following verse, V'hamayim hayu haloch v'chasor, another pair of infinitivus absolutus, which functions as an adverbial.
Das Hebräische selbst verwendete solche Ausdrücke in der späten Antike nicht mehr. Sie fehlen vollständig in der jüdisch-hebräischen Literatur der Rabbinen aus der zweiten Tempelzeit und später. Da dies genau die Epoche ist, in der der samaritanische Pentateuch konzipiert wurde, war es selbstverständlich, dass sie durch finite Verben ersetzt wurden. Dementsprechend enthält der samaritanische Pentateuch Halachu Vashovu mit einem Perfekt anstatt des altmodischen Infinitivus Absolutus. Die Samaritaner konnten den Text nicht völlig ändern, wie Luther und die andere europäische Übersetzung, aber sie konnten das Ungewöhnliche mit dem Gewöhnlichen ersetzen, mit dem einfachen, gewöhnlichen Perfekt. Und ebenso taten sie es auch im folgenden Vers mit Haloch Vashov.
Which Luther translated as Es nahm, sorry. das Gewässer immer mehr ab. Immer mehr for Aloch Vechasor. It's completely different, but makes sense. The new revised standard version in English says the waters continued to abate. And the Samaritan Pentateuch has again finite verbs, ve'amayim hayu alchu ve'chasaru.
Diesen Vers übersetzte Luther mit, es nahm aber das Gewässer immer mehr ab, und die NRSV mit, the waters continued to abate. Und die Samaritaner wandelten den alten Infinitiv wieder in ein Perfekt, halachu haseru.
A very eloquent example is Exodus 13:3. Vayomer Moshe el ha'am, Zachor et hayom hazeh, for which the new revised version has an imperative, remember this day. It is dictated by the logic of the verse. Moses said to the people, remember this day. And so says Luther, das sprach Mose zum Volk, gedenket an diesen Tag. And the Samaritan Pentateuch transformed the absolute infinitive Zachor into the plural of the imperative, Zichru, remember this day.
Ein sehr redegewandtes Beispiel ist Exodus 13, Vers 3, Vayomer Moshe el Ha'am, Zachor et Hayom Hazeh, wofür die NRSV einen Imperativ verwendet, der von der Logik des Verses vorgegeben wurde. Moses said to the people, remember this day. Und Luther sagt ebenso, da sprach Mose zum Volk, gedenket an diesen Tag. Der samaritanische Pentateuch gibt diese Form auch als Imperativ wieder.
Zichru et hayom hazeh. Perfect. Understandable. Or not so perfect. Because the Samaritan Pentateuch did not eliminate all infinitives. In many cases, the infinitive remains with an important difference. Not the obsolete, absolute infinitive, which does not exist any longer in contemporary literature, but the regular infinitive and, in many cases, simply a noun. Such is Shalem, which precedes the finite verb in the sequence Shalem Yeshalem. Shalem Yeshalem. Just to put force on the duty to pay the damages. Yeshalem will pay. It, as the Aramaic Targum understands it, Shalom Yeshalem. This is a noun. By a payment will he pay. Exodus 22:5. And so is Im chavol tachavol salmat re'echa, to which the revised version gave up any attempt to find a reasonable equivalent for the absolute infinitive and simply skipped it. If you take your neighbor's cloak and pawn. As if the text says, Im chavol, im tachbol salmat re'echa. He simply skipped the absolute infinitive. If you take your neighbor's cloak in pawn. Taking in pawn means to take as a mashkon. Just like Luther, which you can read there, but not the King James Version, which has, if thou at all take thy neighbor's raiment to pledge. The word at all supplements the infinitive, the absolute infinitive. Note that the Vulgata paraphrases placing the nun pignus pledged in the stead of the infinitive and akeperis as equivalent of the verb. Si pignus a prosimo tuo akeperis vestimentum. And the Samaritan Targum left the infinitive as it, considering it as a noun. For the Samaritan Aramaic Targum of the Samaritan Pentateuch says, Im mashkonte mashken yat tachsit avlach. If, as pledged you pledge, if, this is a noun, mashkon, pledge. How do you say it in German, pledge? Fund, yes, a fund. If as a fund, yeah. And this is how the Samaritan Targum, the Samaritan Pentateuch treats the absolute infinitive.
Perfekt oder nicht so perfekt? Denn der samaritanische Pentateuch beseitigte nicht alle Infinitive. In vielen Fällen bleibt der Infinitiv mit einem wichtigen Unterschied erhalten, nicht der veraltete absolute Infinitiv, der in der zeitgenössischen Sprache nicht mehr existierte, sondern der normale Infinitiv und in vielen Fällen ein einfaches Nomen. Ein solcher Fall ist Shalem, welches dem finiten Verb in Folgen wie Shalem, Yeshalem vorausgeht und als ein Nomen aufgefasst wird. Wie es der aramäische Targum versteht, Shalom, Yeshalem oder Yeshalom? Shalom. Ja, schwierig und die unvokalisierten Worte zu lesen. Shalom. Okay, Shalom. Durch eine Begleichung wird er begleichen. Und so ist im Habol Tahbol Salmat Re'echa aus Exodus 22, 25. Die NRSV hat jeden Versuch aufgegeben, eine angemessene Entsprechung für den absoluten Infinitiv zu finden und ihn einfach ausgelassen. If you take your neighbor's cloak in pawn, als ob der Text sagt, im Tahbol Salmat Re'echa, also ohne Habol. Genauso auch Luther, wenn du von deinem Nächsten ein Kleid zum Pfande nimmst, aber nicht King James, if thou at all take thy neighbor's raiment to pledge. Modernisiert in der RSV zu ever. Beachten Sie, dass die Vulgata umformuliert, indem sie das Nomen pignus, Pfand, anstatt des Infinitivs akeperis als Entsprechung des Verbes nimmt. Si pignus approximo tu akeperis vestimentum. Und dies ist, wie der samaritanische Pentateuch die Folge wiedergibt, how is it, the Samarit written? Habal oder?
Habol.
Die im aramäischen Targum ebenso durch ein Nomen wiedergegeben wird, Mashkon, Tim, Temashken, gut. Also es hängt von der Aussprachetradition in der Synagoge ab. Ja, wenn du bei einer Verpfändung das Gewand deines Nächsten verpfändest.
Most interesting is in Exodus 15:1, what is called the Song of the Sea, where the Masoretic text has Ashira ladonai ki ga'o ga'a sus verochbo rama bayam. I will sing to the Lord for he has triumphed gloriously. Horse and rider he has thrown into the sea. This is what the English modern translation says. But the Samaritan say something different. Ashiru ladonai ki goi ga. Sus verochbo rama bayam. I will sing to the Lord for a powerful nation, its horses and riders he has thrown into the sea. Now that's different.
Am interessantesten ist Exodus 15, das Lied des Meeres, oder wir nennen es das Lied des Mose, wo der masoretische Text eine ähnliche Wortfolge enthält. Ashira ladonai ki ga'o ga'a sus rochbo rama bayam. Die NASV versucht mit Anstrengung etwas aus dem ga'o ga'a herauszubekommen. I will sing to the Lord for he has triumphed gloriously. Horse and rider he has thrown into the sea. Offensichtlicherweise ist es Mose, der zum Herrn singt, und es ist der Herr, der Pferd und Reiter ins Meer warf. Der samaritanische Pentateuch hat eine andere Herangehensweise. Der Vers, also da heißt es Goi Ga'a, also ein Volk. Wie wird es übersetzt? Ein mächtiges Volk, genau.
This verse in the Samaritanische Pentateuch is an imperative, Ashiru, sing, the plural. And Goi Ga'a, Ga'o Ga'a is in the Samaritan Pentateuch Goi Ge'e, a strong nation. A powerful people. These examples show that the Samaritan Pentateuch is the product of a process of modernization. Instead of, while the subject of the Masoretic text, Ga'o Ga'a, is God who become a triumph, who triumphed gloriously. They have Goi Ge'e, these are the Egyptians, a powerful nation, with the horses and with the riders he has thrown into the sea. It's completely different understanding of the verse. And this is what I wanted to show you. All this because the Masoretic text has an obsolete infinitive which is no longer used at this period of time.
Der Vers beginnt mit dem Imperativ Ashiru Ladonai, singt dem Herrn, anstatt des veralteten masoretischen Ashira, einer archaischen Form von Ashir, ich werde singen. Des Weiteren ließ der samaritanische Pentateuch ein mächtiges Volk warf Pferd und Reiter ins Meer. Der absolute Infinitiv Ga'o wurde zu Goi, Volk. Unsichererweise ist es das mächtige Volk, das als Subjekt des Satzes fungiert.
Let me repeat. Yeah. Okay. Anyway, I would like you to translate what I said, that the Goi Ge'e is the object of God's deeds. It's not the attribute of God as in the Masoretic text.
Also das mächtige Volk ist das Objekt von Gottes Handeln und nicht ein Attribut von Gottes Handeln wie im masoretischen Text.
So, these examples show that the Samaritan Pentateuch is the product of modernization. That is the adaptation to the standards of the later times when Mishnaic Hebrew and Western Aramaic dominated the land. Why are these intentional, because these changes were only partly implemented. Only a part of the absolute infinitives, there are 216 cases in the whole Torah, has been treated as nouns. The larger part was left unchanged. Apparently the scribes that produces their copies of the Pentateuch were only occasionally alert to the language differences between past and present.
Diese Beispiele zeigen, dass der samaritanische Pentateuch das Ergebnis eines Modernisierungsprozesses ist, das heißt eine Anpassung an die Standards der späteren Zeit, als das mischnische Hebräisch und das Westaramäische das Land dominierten. Aber warum unbeabsichtigt? Weil diese Änderungen nur zum Teil implementiert wurden, nur ein Teil der absoluten Infinitive, 216 in der Tora, wurden als Nomen behandelt. Der größere Teil wurde unverändert belassen. Anscheinend achteten die Schriftgelehrten, die ihre Kopien des Pentateuchs erstellten, nur ab und zu auf die Sprachunterschiede zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Intentional variants. The Samaritan Pentateuch is distinct from the Masoretic text by a multitude of redactional modifications that grant to the text a much more consistent appearance. For example, it is sensitive to accuracy, to gender accuracy. Sometimes the Masoretic text has an incongruence, such as Vayhi Kemishlosh Chodashim, about 3 months later. So, now, Chodesh, Chodashim, is masculine. Shalosh is for the feminine. This is corrected by the Samaritan Pentateuch into Vayhi Kemishloshet Chodashim, which, since the numeral Shalosh fits only feminine nouns, which is not the case with the masculine Chodashim. And so is Vayar Menucha Kitov. Menucha is feminine, but Tov is masculine. And he saw that a resting place is good. So the Samaritan Pentateuch has Vayar Menucha Kitova, for it is good. It is sensitive to
Jetzt kommen wir zu den beabsichtigten Varianten. Der samaritanische Pentateuch unterscheidet sich vom masoretischen Text durch eine Vielzahl von redaktionellen Änderungen, welche dem Text ein viel gleichmäßigeres Aussehen verleihen. Zum Beispiel ist der samaritanische Pentateuch sensibel für eine genaue Genusübereinstimmung. Manchmal hat der masoretische Text eine Inkongruenz, wie zum Beispiel Vayhi Kemishloshet Chodashim, etwa 3 Monate später, in Genesis 38, 24. Dies wird vom samaritanischen Pentateuch korrigiert in Kemishloshet Chodashim, da der Numeral Shalosh nur zu femininen Nomen passt, was nicht der Fall ist für das maskuline Chodashim. Genauso ist es auch in Vayar Menucha Kitov und er sah, dass ein Ruheplatz gut ist, Genesis 49, 15, wo Menucha feminin ist, Tov dagegen maskulin. Der samaritanische Pentateuch berichtigt zum femininen Adjektiv Tova.
Samaritan Pentateuch is sensitive to numbers too. When the Masoretic text has a plural predicate with a singular subject, V'dor revi'i yashuvu ena, and the fourth generation will return here, the Samaritan Pentateuch renders the predicate in the singular, V'dor ha-revi'i yashuv hena. Note that Masoretic text is not mistaken. It simply considered dor as a multitude of individuals, a collective noun in the professional language, when the plural predicate. For the Masoretic text, it is just a matter of concept. While the Samaritan Pentateuch is more on the formal side. To be sure, in most cases, Dor has singular partners in Masoretic text too. For example, Dor Shlishi Yavo, a third generation shall enter, in Deuteronomy 23:9. Kol Hador Ha'ose Hara, the entire generation that had done evil, in Numbers 32:13.
Der samaritanische Pentateuch ist auch bei Zahlen sensibel. Wenn der masoretische Text ein Pluralprädikat mit einem Singularsubjekt hat, zum Beispiel Genesis 15:16, und die vierte Generation wird hierher zurückkehren, so Dor Revi'i Yashuvu, also Plural, dann gibt der samaritanische Pentateuch das Prädikat im Singular wieder, Dor HaRevi'i Yashuv. Beachten Sie, dass der masoretische Text nicht falsch ist. Er erachtet Dor einfach als eine Vielzahl von Individuen, als ein kollektives Nomen in der Fachsprache, wo das Pluralprädikat herrührt. Für den masoretischen Text ist es eine Frage der Auffassung, während der samaritanische Pentateuch mehr auf der formalen Seite ist. Um sicher zu sein, in den meisten Fällen hat Dor auch im masoretischen Text verbundene Worte im Singular, zum Beispiel Dor Shelishi Yavo, die dritte Generation soll eintreten, Deuteronomium 23, und Kol Hador Ha'ose Hara, die ganze Generation, die Böses getan hat, Numeri 32.
The reductional intervention of the Samaritan Pentateuch is evident in cases in which the text, as presented by the Masoretic text, is logically unsound. For example, in Genesis 29:3, the Masoretic text narrates an odd story. Vene'esfu shama kol ha'adarim. Vene'esfu shama kol ha'adarim. V'galalu et ha'even me'al pi ha'be'er v'hishku et ha'tzon v'hoshivu et ha'even al pi ha'be'er limkoma. And all the flocks would gather there, and they would roll the stone from the mouth of the well, and water the sheep, and put the stone back on the mouth of the well in its place. Who has done all this? Who's the subject? The flocks, right? The flocks rolled the stone. Apparently, the Adarim, the flocks, are the formal subject of the action narrated. They gather, they roll the stone, they water the sheep, and put the stone back. Obviously, the Masoretic text, to the Masoretic text, the verbs are impersonal. And so they are for the Septuagint, the Jewish Targumim, and the Peshitta. Even King James Version and Luther follow the impersonal understanding as the shepherds are self-evident as subject. After all, in the following verse, Jacob speak to them, Vayomer lahem Yaakov, Achai me'ayin atem, Vayomru mecharan anachnu. That means that the flocks answered, were asked by Jacob and answered to Jacob. I couldn't imagine a reasonable person speaking to animals, even submissive, and responding. At any rate, the Samaritan Pentateuch does not leave to the reader the understanding of the unspecified self-evidence and rewrites the verse. V'ne'esfu sham kol ha'ro'im. All the shepherds.
Der redaktionelle Eingriff des samaritanischen Pentateuchs wird in Fällen deutlich, in denen der Text, wie er im masoretischen Text dargestellt ist, als logisch unschlüssig erscheint. In Genesis 29,3 erzählt der masoretische Text eine eigenartige Geschichte. Und alle Herden pflegten sich dort zu versammeln und sie wälzten den Stein von dem Brunnenloch und drängten die Schafe und taten den Stein wieder auf das Brunnenloch an seine Stelle. Scheinbar wird uns gesagt, dass die Herden das formale Subjekt der erzählten Handlung sind. Sie versammelten sich, sie wälzten den Stein, sie drängten die Schafe und sie taten den Stein wieder zurück. Offensichtlich sind für den masoretischen Text die Verben unpersönlich, wie auch für die Septuaginta, die jüdischen Targume und die Peshitta. Sogar King James Version und Luther folgen dem unpersönlichen Verständnis, dass die Hirten sich als Subjekt von selbst verstehen. Schließlich spricht Jakob auch im folgenden Vers zu ihnen, und Jakob sprach zu ihnen: Meine Brüder, wo seid ihr her? Sie antworteten: Wir sind von Haran. Ich kann mir keine vernünftige Person vorstellen, die so unterwürfig auf eine Antwort wartend mit Tieren spricht. Auf jeden Fall überlässt der samaritanische Pentateuch das Verständnis der unbestimmten Selbstverständlichkeit nicht dem Leser und schreibt den Vers um. Und alle Hirten pflegten sich dort zu versammeln und sie wälzten den Stein von dem Brunnenloch und drängten die Schafe und taten den Stein wieder auf das Brunnenloch an seine Stelle.
Last example of this sort. In Exodus 20:14, the Masoretic text describes the angst that fell upon the people when they witnessed the revelation on Mount Sinai. V'chol ha'am ro'im et ha'kolot, and all the people saw the thunders. Ve'et ha'lapidim, and lightnings. Ve'et kol ha'shofar, they saw. Ve'et kol ha'shofar, they saw the sound of the trumpet. Ve'et ha'har ashen, and the mountain smoking. The Samaritan Pentateuch has a different story. Where is the story? Oh, here. And all v'chol ha'am shama et ha'kolot, and all the people heard the thunders. Ve'et kol ha'shofar, and the sound of the trumpet. Ve'ro'im et ha'lapidim ve'et ha'har ha'shem, and they saw the lightnings and the mountain smoking. That is much more logic. Perfect again.
Ein letztes Beispiel dieser Art. In Exodus 20:18 beschreibt der masoretische Text die Angst, die auf das Volk fiel, als es die Offenbarung auf dem Berg Sinai beobachtete. Wörtlich bedeutet es, und das ganze Volk sah die Donner und Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Von allen diesen Phänomenen kann man nur das Letzte sehen. Darum ersetzt der samaritanische Pentateuch Roim für Shama und vertauschte den Plural mit dem Singular, der mit dem Kollektivnomen Ha'am übereinstimmt. Wieder perfekt.
Okay. The above editorial changes are but Kleinigkeiten in comparison with the ideological, theological evidence. In the first place, Samaritan Pentateuch emphasized the preeminence of Mount Gerizim as against Jerusalem, the sacred place according to Judaism. Accordingly, a large portion from Deuteronomy 27:2-7 and 11:30 is placed in Exodus just after the Decalogue in 20:13. A central position in the Pentateuch is the Decalogue. After all, this is the spot where God's revelation took place. So, you can see a huge portion taken from Deuteronomy and implanted into Exodus 20:13. This is only one example. There are plenty of them. And more than that, Har Gerizim is mentioned there as a proof that this is the chosen place, not Jerusalem, as it is in the Masoretic text. Not only in the Masoretic, in the texts, yes. And so are many places like this.
Also, die genannten redaktionellen Eingriffe sind nichts als Kleinigkeiten im Vergleich mit den ideologisch-theologischen Varianten. An erster Stelle betont der samaritanische Pentateuch den Vorrang des Berges Gerizim gegenüber Jerusalem, dem heiligen Ort nach dem Judentum. Und entsprechend wird ein großer Teil von Deuteronomium 27 und 11,30 in Exodus gleich hinter den Dekalog gestellt, einer zentralen Stelle im Pentateuch. Schließlich ist das die Stelle, wo Gottes Offenbarung stattfand. Und er hat ja gezeigt, wie also der Berg Gerizim eingesetzt wird im samaritanischen Pentateuch.
Against the Jewish claim that the sacred place has not yet been chosen while Israel was wandering in the desert, the Samaritan Pentateuch asserts the contrary. Therefore, where the Masoretic text says, "Ki im el hamakom asher ivchar Adonai," but to the place asher ivchar Adonai, in the future, you shall seek the place that the Lord your God will choose out of all tribes as his habitation to put his name there. You shall go there, etc., etc. The Samaritan Pentateuch has El Amakom Asher Bachar in the perfect, to the place which God already has chosen. And this is the central point which divides the Samaritan tradition from the Jewish one. I think I shall finish with that.
Gegenüber der jüdischen Behauptung, dass der heilige Ort noch nicht erwählt wurde, während Israel in der Wüste umherwanderte, behauptet der samaritanische Pentateuch das Gegenteil. Darum, wo der masoretische Text sagt in Deuteronomium 12, 5, Vers 5 und 11 und so weiter, Ki im el hamakom asher yifhar Adonai, also sondern die Städte, die der Herr euer Gott erwählen wird, Zukunft, ersetzt der samaritanische Pentateuch mit Ki im el hamakom asher bahar Adonai, also perfekt, die heilige Stätte, die der Herr euer Gott erwählt hat. Die heilige Stätte wurde bereits erwählt.